Ja, ich vertrete hier die ALITA, den Europäischen Verband der Gerichtsdolmetscher, um es salopp zu formulieren. Normalerweise spreche ich Englisch oder Französisch. Das sind die offiziellen Sprachen der ALITA. Ich werde mich bemühen, heute in meiner Muttersprache auf Deutsch zu Ihnen über dieses Thema zu sprechen. Und ich möchte schon im Voraus einmal den Dolmetschern danken, dass sie mich dolmetschen werden. Und wenn Sie Probleme haben mit mir, bitte laut mir ein Zeichen geben. Ich soll also darüber sprechen, wie man gute Qualität bei Dolmetschleistungen und Übersetzungen sicherstellen kann, wobei sich einmal die Frage erhebt, was ist gute Qualität, was ist Qualität überhaupt, wie kann man Qualität definieren. Es ist ja irgendwo auch eine Sache, die sehr subjektiv zu betrachten ist. Man versucht gelegentlich durch Normen, internationale oder nationale Normen, Qualitätskriterien festzulegen. Aber schon hier in diesem Programm auf Englisch steht nicht mehr gute Qualität, sondern steht sufficient quality. Und da sieht man schon ein Problem bei Übersetzungen und bei Dolmetschungen. Es passt halt nie eins zu eins. Und wie soll man dann gute Qualität wirklich feststellen können? Und wie soll man das weiter definieren können? Ich würde sagen, der Idealzustand wäre, dass man ganz einfach zum Computer geht und auf die EU-Datenbank klickt und eben sucht den Dolmetscher oder Übersetzer, den man braucht, in der Sprachverbindung, die gerade notwendig ist, und dass man dann eben auf Klick ganz einfach den Dolmetscher und Übersetzer findet, am richtigen Ort, mit der richtigen Sprachkombination, dass man diesen dann sofort kontaktieren kann, weil man seine Telefonnummer oder seine E-Mail-Adresse oder was immer vorfindet, dass man ihn auch sofort erreicht natürlich und dass er auch Zeit hat zu dem Zeitpunkt, wo man den Dolmetscher und Übersetzer braucht. Und damit kann man sicherstellen, dass ein faires, dolmetschergestütztes Verfahren stattfinden kann. Das ist der Idealzustand, den es natürlich nicht gibt, denn in der Realität beginnt es einmal damit, dass man sich überlegen muss, ja, wo ist denn überhaupt ein solches Verzeichnis? Ist das beim Justizministerium? Muss ich schauen, ob das Gericht, zu dem ich da jetzt gehen muss, vielleicht ein Verzeichnis hat? Auch die Gerichtsbeamten selber müssen feststellen, wo finden sie denn solche Übersetzer und Dolmetscher? Meist gibt es dann in irgendwelchen Schubladen auch noch so ganz geheime Listen, inoffizielle Listen, die manche Richter sich selbst anlegen oder die man bekommen hat von der Polizei, von Leuten, die verlässliche und gute Dolmetscher sind oder die halt ganz einfach leicht zu erreichen sind und die billig sind und die immer Zeit haben und so weiter. Also die Kriterien, wie man auf diese Listen kommt, sind sehr unterschiedlich. Sie können schauen, in diesem Bericht, diesem Infokrim-Bericht von der Grundrechtsagentur der Europäischen Union, der liegt auch draußen auf, da gibt es ein Verzeichnis von jenen Ländern, die bereits ein Verzeichnis haben, also ein nationales Register der Gerichtsdolmetscher, und jenen Ländern, die so etwas noch nicht haben. Also unser Suchender nach einem guten Dolmetscher wird einmal vielleicht suchen, wo es ein solches Register gibt, wird sich vielleicht auch an die Berufsverbände wenden, die es in den einzelnen Ländern gibt, ob die entsprechende Listen haben. Ich weiß, dass in einigen Ländern, Portugal zum Beispiel, sind es die Rechtsanwaltskammern, die solche Listen führen. Man muss also sehr viel Fantasie anwenden, um feststellen zu können, wo ein solches Verzeichnis zu finden ist. Natürlich dann, ob der Übersetzer oder Dolmetscher wirklich Zeit hat, ob er qualifiziert ist. Wie soll man das als Laie oder Außenstehender feststellen können? Ein nächster Punkt wäre dann, was kostet die Leistung? Denn leider Gottes gibt es nicht in allen Ländern Gebührenordnungen, die fixe Sätze festlegen für die einzelnen Leistungen, die ein Dolmetscher zu erbringen hat. Etwas, das wir sehr bedauern, weil hier jede Möglichkeit besteht für Agenturen, die dieses Verhältnis Übersetzer und Agentur auszunutzen, um die Gebühren erheblich zu drücken und zu senken. Auch in Ländern, wo es solche Gebührenordnungen gibt, habe ich mir sagen lassen, soll es vorkommen, dass von den ohnedies sehr mageren Gebühren, die im Gesetz vorgesehen sind, die Agenturen bis zu 30% und 50% für sich behalten. Und natürlich, wenn ich eine Agentur frage, weil das vielleicht einfacher ist und ich mir dann es erspare, selbst herumzuschauen, wo ist denn ein qualifizierter Übersetzer und Dolmetscher, erhebt sich die Frage, was ist denn mit der Haftung? Wenn ich über eine Agentur einen Übersetzer mir hole, wer haftet dann für die Richtigkeit der Übersetzung und wie kann ich hier irgendeinen Regressanspruch geltend machen? Und auch bei der Dolmetschung, wenn ein Fehler passiert und Fehlleistungen sind eingetreten aufgrund von falschen Dolmetschungen und von Fehlern bei Dolmetschungen, wie lässt sich da, wenn das über eine Agentur gehandhabt wurde, die Haftungsfrage lösen? Ja, also wie kann man die gute Qualität sicherstellen? Zuerst einmal würde ich sagen, gibt es hier ein sehr wesentliches Dokument der Europäischen Gerichtsbarkeit, der europäischen Gesetzgebung, nämlich die Richtlinie 2010 aus 64. Und ich würde meinen, dass sie schon eine Erfolgsstory ist, auch wenn es gewisse Probleme gibt bei der Umsetzung und weil die Umsetzung noch sehr, sehr lange Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber mit Stephen Kress habe ich vor kurzem darüber gesprochen und wir sind uns da einig. Würde man heute diskutieren über die Annahme und die Verabschiedung einer solchen Richtlinie, es würde den 28 Mitgliedstaaten oder bald 27 nicht gelingen, hier auch nur eine qualifizierte Mehrheit zu finden. Also es war gut, dass 2010 die Richtlinie verabschiedet wurde. Die Umsetzung ist schleppend. Sie hätte sollen innerhalb von 3 Jahren erfolgen, ohne dies schon 1 Jahr mehr, als das bei anderen Richtlinien der Fall ist. Aber sie ist, wie schon Eddach gesagt hat, noch nicht zur Gänze erfolgt. Und auch wenn es umgesetzt wurde in manchen Ländern, heißt das nicht, dass die Anwendung dieser Umsetzung tatsächlich erfolgt ist. Es gibt hier alle möglichen Rückstände und Dinge, die noch nachzuholen sind. Wir haben das versucht, bei Alita ein bisschen zu beeinflussen und zu unterstützen, indem wir eine Reihe von EU-Projekten durchgeführt haben. Trafut war das erste, Qualetra war ein zweites. Trafut wandte sich vor allem an die Beteiligten im Strafverfahren, Richter, Staatsanwälte, Polizeibeamte und so weiter, um ihnen klarzumachen, was in der Richtlinie drinnen steht. Qualetra behandelte in erster Linie die Übersetzung von den wichtigen Dokumenten. Und dann haben wir auch mit LitSearch ein EU-Projekt durchgeführt, wo eben eine europäische Datenbank erstellt werden sollte. Aber darüber spreche ich dann noch später. Wir haben dann bei Elite auch noch festgestellt, dass wahrscheinlich die Richtlinie allein nicht genügen wird für die Umsetzung, weil es ein Gesetzeswerk ist und viele Dinge ein Kompromiss, viele Artikel sind ein Kompromiss. Es musste ja doch immer wieder versucht werden, die nationalen Interessen auf einen Nenner zu bringen. Und infolgedessen haben wir bei Alita dann beantragt, bei ISO, der Internationalen Normenorganisation, dass es ein Projekt geben soll für eine internationale Norm über Gerichtsdolmetschen. Das ist das Projekt ISO 20228 und das ist inzwischen hat sich ganz gut entwickelt und ist gedient bis zum Stadium DIS, das heißt Draft International Standard. Da läuft gerade die Abstimmung darüber und ich kann nur alle anwesenden Übersetzer und Dolmetscher im Raum bitten, über das nationale Spiegelkomitee fleißig mitzuwirken, damit diese Norm bald angenommen wird. Ich möchte jetzt nicht durch die Richtlinie zur Gänze durchgehen, sondern möchte nur einige Punkte herausgreifen bezüglich dieser Richtlinie. Die konkreten Maßnahmen, die gesetzt werden sollen von den Mitgliedstaaten, das ist schon einmal ein Punkt, wo, glaube ich, die Umsetzung nicht so ganz funktioniert. Denn in den meisten Fällen hat man bei der Gestaltung der Umsetzung die Berufsverbände, die Vertreter des Übersetzer- und Dolmetscherberufes nicht eingebunden, sondern hat so in Unkenntnis oft der praktischen Gegebenheiten Dinge verabschiedet und zu Gesetz gemacht, die sich nicht in der Praxis verwirklichen lassen. Das hat dazu geführt, dass es eher zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen gekommen ist und hat vor allem dazu geführt, dass die Angst, die Kosten könnten explodieren aufgrund der Umsetzung der Richtlinie, sich irgendwo bewahrheitet haben, weil dadurch viele Fehlleistungen eingetreten sind. Ich möchte jetzt keine Details nennen, die sind von Land zu Land verschieden, aber es ist ganz einfach wirklich unerklärlich, warum man bei all diesen Bemühungen der Umsetzung in nationales Recht sich nicht mehr auf die Meinung der wirklich professionell tätigen Übersetzer und Dolmetscher verlassen hat. Es sollen Register angelegt werden. Leider Gottes sollten nur im Englischen should und nicht shall, also eine sehr, sehr vage und weiche Formulierung. Leider Gottes gibt es eben noch in vielen Ländern überhaupt kein Verzeichnis der Gerichtsdolmetscher. Und die Verzeichnisse, die es gibt, sind oft nicht sehr eindeutig bezüglich der Kriterien, die angewandt werden sollen, um jemanden zuzulassen zu diesem Beruf. Und infolgedessen gibt es eigentlich ein ziemliches Wirrwarr an Registern. Ich habe schon zuerst gesagt, manchmal findet man solche Verzeichnisse bei Rechtsanwaltskammern, manchmal findet man sie bei den einzelnen Gerichten. Polizeibehörden haben dann oft ihre Verzeichnisse, Berufsverbände haben ihre Verzeichnisse und die Kriterien, wie man auf diese Liste kommen kann, sind sehr unterschiedlich. Also gute Qualität wird damit nicht vereinheitlicht und wird halt sicherlich nicht auf irgendein Niveau gebracht, das allgemein akzeptabel ist. Mit LitSearch, dieser europäischen Datenbank, diesem Pilotprojekt für eine europäische Datenbank, haben wir auch versucht, ein bisschen festzulegen oder Ratschläge zu geben, wie man solche Register anlegen könnte, wie die Aufnahmekriterien sein sollten und wie es gehandhabt werden sollte, die praktische Anwendung dieser Register. Aber das ist vorläufig noch nicht öffentlich zugänglich, weil das LitSearch-Projekt von der EU-Kommission bisher noch nicht akzeptiert wurde. Die Weiterbildung ist ein Artikel in der Richtlinie, der total missverstanden wird. Denn sobald man was von Weiterbildung hört, glauben natürlich alle, es geht um die Weiterbildung der Übersetzer und Dolmetscher. Diese sollen sich weiterbilden, aber eigentlich geht es ja um die Ausbildung und um die Bildung, das Heranführen der anderen Beteiligten im Strafverfahren, also die Richter, die Polizeibeamten, die Staatsanwälte, die Rechtsanwälte, die sollten endlich einmal begreifen, wie sie am besten arbeiten können, wenn sie über einen Dolmetscher sich verständlich machen müssen. Wie sollen sie ihre Fragen stellen? Wie sollen Sie den Dolmetscher einbauen in dieses Verhältnis und in diese Situation der Befragung? Und leider Gottes sind hier Bemühungen von Seiten der Berufsverbände und auch von Seiten unseres Verbandes, an Justizakademien heranzukommen, an Richtervereinigungen heranzukommen. Vor allem Richtervereinigungen sind nur sehr, sehr kläglich verlaufen und waren nicht sehr erfolgreich. Die meisten sind der Meinung, erstens einmal können Sie ja selber alle diese Fremdsprachen und können das genau beurteilen, was ein Dolmetscher macht. Und Sie wissen natürlich auch, wie man das macht, denn Sie haben das ja immer schon gemacht. Ich habe mir mal sagen lassen, dass nur in 7% aller Gerichtsverfahren werden Dolmetscher und Übersetzer gebraucht. Das heißt, dass die praktische Erfahrung von Richtern, aber auch von Anwälten, wie man Dolmetscher gestützt ein Verfahren führt, eigentlich eine sehr geringe Erfahrung sein muss und ein bisschen Nachhilfe und Weiterbildung wäre vielleicht doch ganz angemessen. Auch das wird im Infocrim-Report, in diesem Bericht der Grundrechteagentur bemängelt und wird eben auch angemerkt. Ja, und der Artikel 4, der gibt unseren lieben Mitgliedstaaten in der EU, die, glaube ich, die größten Probleme, die Kosten. Denn sie sind dafür zuständig, dass die Kosten im Strafverfahren bezahlt werden sollen. Und sie meinen, dass es zu einer enormen Explosion der Kosten kommt, aufgrund der Umsetzung der Richtlinie. In diesem Zusammenhang haben vor allem die Berufsverbände in den verschiedenen Ländern versucht aufzuzeigen, wo man Einsparungen machen könnte, nämlich Einsparungen auch auf Seiten der Justizbehörden, damit das Verfahren nicht so aufwendig wird. Muss denn immer für jeden für jedes kurze Verfahren, für jede kurze Anhörung von 5 oder 10 Minuten ein Dolmetscher 3 Stunden mit dem Auto in die Justizanstalt reisen. Kann man das denn nicht per Skype oder per einem geschützteren System mit Videokonferenz-Dolmetschen handhaben? Ist es wirklich notwendig, dass so und so viele Dokumente eingeschrieben versandt werden müssen, damit man dann als Übersetzer extra noch einmal auf das Postamt gehen muss, um diese abzuholen? Es kostet viel mehr Porto etc. etc. Und so gibt es viele, viele Dinge, wo man von Seiten der Justizbehörden Einsparungen machen könnte. Leider stößt man hier auch auf taube Ohren. Und jetzt vor kurzem habe ich erst gehört, dass ein Justizministerium, das Justizministerium eines Landes, dessen Namen Sie nie erfahren werden natürlich, man propagiert, wie der Gerichtssaal der Zukunft aussehen wird. Es wird der Richter einen Monitor haben, es werden die Anwälte Monitore haben, der Richter wird das alles kontrollieren und steuern, die Technik, es wird auch einen großen Bildschirm geben, etc., etc. Alle Dokumente kann man sofort hereinholen, die gezeigt werden. Da kann ich eigentlich nur sagen, bitte verwenden Sie mindestens 20% des Geldes, das Sie dafür ausgeben wollen, um für die Gerichtsdolmetscher bessere Gebühren vorzusehen. Denn ich bin sicher, dass alle diese technischen Geräte werden nur herumstehen und werden nicht wirklich verwendet werden. Man sieht es schon jetzt bei vielen Videokonferenzanlagen in Gerichtssälen. Es gibt sie, niemand kann sie bedienen. Und wenn sie verwendet werden sollen, dann kommt einmal zuerst das große Chaos, bis man jemanden gefunden hat, der weiß, welcher Knopf zu drücken ist. Also die Verfahrenskosten werden nicht durch die Dolmetschleistungen teurer. Die Verfahrenskosten steigen insgesamt, weil nicht entsprechende Rationalisierungen von Seiten der Justiz vorgenommen werden. Und ein großer Mangel ist auch, dass es keine Statistiken gibt bezüglich der Dolmetschkosten. Wenn Sie fragen, Justizministerien, wie viel Geld verwenden Sie für Ihre Dolmetschkosten und was budgetieren Sie für das kommende Jahr, dann ist in den meisten Fällen nur eine vage Antwort zu bekommen. Wenn man dann fragt, und für welche Sprachen haben Sie die höchsten Kosten? Ist das Englisch, ist das Französisch, ist das Russisch, Tschetschenisch, Albanisch oder was immer? Das wissen wir nicht, wir teilen das nicht auf. Ich glaube, dass man sehr viel Kosten einsparen könnte auf Seiten der Justiz, wenn man hier genauere und exaktere Statistiken führen würde. Also nicht nur die Dolmetscher immer beschuldigen, dass sie teuer sind. Ja, und dann ist dieser Punkt, dass bis zum 27. Oktober 2014 dem Europäischen Parlament und dem Rat ein Bericht hätte vorgelegt werden sollen, in dem dargelegt wird, ob die entsprechenden Maßnahmen geleistet wurden und unternommen wurden oder nicht. Und das ist, glaube ich, bisher nicht der Fall gewesen. Ich habe mir sagen lassen, dass dieser Infokrim-Bericht der Grundrechtsagentur ein Beitrag sein könnte zu diesem Bericht an das Parlament. Aber wann dieser Bericht an das Parlament ergehen wird, ist noch immer nicht ganz klar. Es ist also die Richtlinie eine Möglichkeit, gute Qualität sicherzustellen. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn man sich diesen Bericht anschaut, der schon vor langer Zeit eigentlich erschienen ist, nämlich das Reflection Forum on Multilingualism and Interpreter Training. Es ist dieser Bericht nur auf Englisch erstellt worden. Es war eine Zusammenarbeit von Generaldirektion Justiz und Generaldirektion Mehrsprachigkeit. Er ist aber von Alita in verschiedene Sprachen übersetzt worden und findet sich auf der Alita-Website. Und hier haben wirklich Universitätsvertreter, aber auch Übersetzer und Dolmetscher darüber gesprochen und natürlich auch Vertreter der Justizbehörden selbst, was notwendig ist für ein Berufsbild des Übersetzers und Dolmetschers, der eben seine Leistungen zu erbringen hat für die Justiz in allen Zusammenhängen, für alle jene Personen, die die Sprachen des Gerichtes nicht verstehen, um es sicherzustellen, dass es eben zu einer guten und kooperativen und konstruktiven Zusammenarbeit kommt. Und dafür wurde eben ein Berufsprofil erstellt, das gewisse Kompetenzen umfasst. Auf alle Fälle einmal die Sprachkompetenz, die Muttersprache, die Amtssprache und die Fremdsprache. Und in all diesen Sprachen sollen ausreichende Sprachkompetenzen vorhanden sein. Die Kenntnisse der jeweiligen Landes- und Kulturkunde, das halte ich für besonders wichtig, denn gerade bei Gerichtsdolmetschen und Übersetzen für die Gerichte kommt es häufig vor, dass Rechtsanwälte der Meinung sind, sie können die Fremdsprache auch sehr gut und sie werden sich jetzt auch eintragen lassen als Gerichtsdolmetscher und werden ebenfalls bei Gericht dolmetschen. Und dann stellt man auf einmal fest, dass sie ganz primitive Dinge aus der Landes- und Kulturkunde überhaupt nicht wissen und kennen. Zum Beispiel habe ich da mit einem Richter unlängst gesprochen, der selbst auch in seiner Pensionierung dann als Gerichtsdolmetscher gearbeitet hat und immer noch arbeitet für die englische Sprache, der nie Englisch in dem Sinne als Dolmetscher und Übersetzer natürlich gelernt hat, sondern eben nur durch den Beruf und durch die Schule. Und dem nicht bewusst war, dass ein Richter in England nicht unbedingt ein ausgebildeter Jurist ist. Dem war nicht klar, dass unter Umständen ein Richter in England oder in Amerika einen ganz anderen Beruf haben kann und von der Juristerei überhaupt nicht viel wissen muss. Und dass das Wort Lawyer auf Deutsch nicht unbedingt nur, also im Englischen, nicht nur unbedingt Rechtsanwalt bedeutet, sondern Jurist im Allgemeinen. Und ich muss sagen, das sind also schon eigentlich grundlegende Dinge, die ein Richter, der als Gerichtsdolmetscher arbeiten möchte, wissen sollte. Also Landes- und Kulturkunde ist wichtig, auch wenn es darum geht, sagt man so ja oder sagt man so nein in manchen Ländern. Ja, dann ist es natürlich wichtig, dass ein Gerichtsdolmetscher, wenn er bei Gericht arbeitet, die nötige Stamina mitbringt und imstande ist, eine gewisse ausgleichende Wirkung zu erzielen und unter großem Stress und unter dem halt manchmal gearbeitet wird, immer noch die Ruhe bewahrt und die Kommunikation aufrecht erhält und dafür achtet, dass man entsprechende ruhige Verfahrensumstände vorfindet. Die Rechtssysteme zu kennen ist natürlich besonders wichtig, nicht nur die Rechtssysteme, sondern auch die Strukturen, die es für die Justiz in den einzelnen Ländern gibt. Und das ist das, wo wir natürlich gerade bei den exotischeren Sprachen größere Schwierigkeiten haben, weil hier ein großer Bedarf besteht für Personen, die nicht ausreichend qualifiziert sind, den man dann eben auf ganz schnelle Art und Weise in ganz Wochenendkursen oder Wochenendseminaren vermitteln muss, wie das Justizsystem funktioniert und ihnen helfen muss, dass sie in ihren jeweiligen anderen Sprachen und Rechtssystemen sich zurechtfinden und die entsprechenden Äquivalente führen und finden. Ich glaube, dass hier vor allem bei der Weiterbildung der Gerichtsdolmetscher viel erforderlich ist, denn eine Spezialisierung auf einzelne Rechtsgebiete ist ja nicht möglich, wenn man Gerichtsdolmetscher ist. Und die Rechtssysteme, die einzelnen Rechtsbereiche verändern sich ständig. Gerade Asylrecht, das hier angeführt wird, ist etwas, das sich ständig entwickelt und weiterentwickelt. Und infolgedessen sollte von den Berufsverbänden insbesondere, aber auch von den Justizbehörden hier entsprechende Weiterbildung vorgesehen werden für die Gerichtsdolmetscher. Die Dolmetschfertigkeiten, das ist nicht so selbstverständlich, denn gerade eben die Lawyer-Linguists, denen mangelt es meist an den Dolmetschfertigkeiten, dass man eben unterscheidet zwischen Gespräch konsekutiv und simultan Dolmetschen. Auch das vom Blatt übersetzen ist eine sehr wichtige Fertigkeit, vor allem im Zusammenhang mit dieser Ausnahme in der Richtlinie, dass man eine mündliche Zusammenfassung bieten soll. Das ist ja mehr oder weniger ein vom Blatt übersetzen und das ist etwas, das man wirklich geübt haben muss, um es zu können. Wobei ich der Meinung bin, eine solche mündliche Zusammenfassung ist einem Dolmetscher nicht zuzumuten, denn wie soll ein Dolmetscher heraussuchen aus einem umfangreichen Text, welche Passagen die wichtigen sind, die in eine Zusammenfassung hineingehören. Ja. Ja, dann natürlich braucht man einen Berufskodex, der enthält zumeist die Vertraulichkeitsbestimmungen, die Unparteilichkeitsbestimmungen und den Leitfaden für die gute Praxis. Die gute Praxis natürlich ist etwas, das, zu dem ich jetzt gleich kommen werde. Was ich nur sagen wollte, ist, dass dieses Berufsprofil, so wie es hier anhand der Kompetenzen dargestellt wurde, ist etwas, das die Justizbehörden anerkennen sollten und einmal studieren sollten. Denn ich glaube, nur dann sind sie wirklich imstande, qualifizierte Übersetzer und Dolmetscher heranzuziehen und auszusuchen. Der Berufskodex, ich glaube, das ist im Wesentlichen klar, was damit gemeint ist. Die meisten Berufsverbände haben einen Berufskodex, auch Elita hat einen. Er sollte nur mehr in der Praxis geübt werden durch Rollenspiele und es sollte hier häufiger zu einem Austausch kommen unter den Kollegen, welche Situationen eintreten, in denen der Berufskodex vielleicht noch nicht zur Gänze Regelungen vorsieht. Der Leitfaden für die gute Praxis. Hier geht es eigentlich um die Zusammenarbeit zwischen Übersetzern, Dolmetschern und Justizbehörden. Bei jedem Gericht ist es ein bisschen anders, bei der Polizei ist es auch ein bisschen anders als bei Gericht. Und hier sollte man, glaube ich, als vertrauensbildende Maßnahme auch sich zusammensetzen und gewisse Spielregeln ausarbeiten, damit eben die dolmetschergestützte Kommunikation effizient funktioniert. Und wenn es eben einen solchen Leitfaden gibt, dann hilft es den Dolmetschern, vor Annahme eines Auftrages festzustellen, hat er die Kompetenz für den Auftrag, hat er das Sachwissen dafür, ist er imstande, diesen Auftrag auch wirklich anzunehmen. Es hilft dann natürlich auch während des Auftrages, den effizient und auch qualitätsvoll durchzuführen. Und man kann ihn dann nach einem Einsatz verwenden, um festzustellen, hat es irgendwelche Mängel gegeben, wie lässt sich der Dolmetscheinsatz evaluieren und was kann man daraus lernen. Und ich glaube, dass aus dieser Zusammenarbeit mit den Justizbehörden sich ein viel besseres Verhältnis ergeben würde zwischen Gerichtsdolmetschern und Justizbehörden. Es wäre natürlich günstig, wenn man dafür auch immer wieder Videoaufzeichnungen vorsehen würde, denn nur so kann man eine gewisse Kontrolle erzielen und bewerkstelligen über die Leistung des Übersetzers und Dolmetschers. Den InfoCrim-Report habe ich bereits erwähnt. Er enthält eben eine Reihe von Empfehlungen. Da es ein Auftrag war der Generaldirektion Justiz, diesen Bericht durchzuführen oder aufzusetzen, hat er eine gewisse Bedeutung und sollte nicht unterschätzt werden. Ich möchte jetzt vielleicht nicht so sehr eingehen auf die einzelnen Meinungen, die hier geäußert wurden. Auf alle Fälle wird darauf hingewiesen, dass ein Verzeichnis angelegt werden sollte, um die Richtlinie umzusetzen und um eben qualitätsvolle Leistungen erbringen zu können von Seiten der Dolmetscher. Und für ein solches Verzeichnis sollte man die Zulassungskriterien festlegen, auch wie oft eben die Zulassung erneuert werden sollte und welches besondere Training erforderlich ist, vor allem im Zusammenhang mit sehr behinderten Gruppen. Und diese Verzeichnisse sollten dann auch wirklich angewandt werden und die Register, von denen ich zuerst gesprochen habe, die da in den Schubladen liegen und privat angelegt werden, die sollten damit verschwinden. Und ich glaube, man sollte auch sich an diese Meinung halten, Ed hat sie schon angesprochen, was macht man, wenn es keine qualifizierten Übersetzer und Dolmetscher gibt, wie kann man dann Dolmetscher heranziehen und wie kann man auch feststellen, welche Sprache benötigt wird und ob ein Dolmetscher gebraucht wird. Und ich glaube, dass diese Punkte sehr wohl noch behandelt werden müssen. Das ist Teil der Umsetzung, die bisher eben noch nicht erfolgt ist. Und die Berufskodizes, die gibt es im Wesentlichen, sie sollten nur vielleicht bei den Justizbehörden besser bekannt sein. Und die Videokonferenztechnik, die moderne Technik, sollte eben stärker angewandt werden. Das habe ich schon zuerst erwähnt. Ich habe also jetzt vor kurzem voll Entsetzen festgestellt, in Deutschland ist es überhaupt nicht möglich, eine Videokonferenz zu machen. Das ist überhaupt doch möglich? Ja, also man kann offensichtlich eine Videokonferenz zum Zwecke der Dolmetschung nicht wirklich durchführen, aber bitte, vielleicht ist es in anderen Ländern Deutschlands möglich.